Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine, sondern wir haben die liebe Luna da, die in Dubai sitzt. Und über Dubai soll es heute auch gehen. Ja, gefühlt will gesamt Social Media nach Dubai auswandern. Ob das eine gute, eine schlechte Idee ist oder ein Mix aus beidem, das werden wir heute mal besprechen. Hi Luna, schön, dass du da bist.
Hi Fabi, hi Christian, es freut mich, dass ich heute dabei sein kann und ich freue mich auf den Austausch.
Von meiner Seite nochmal hallo, ja, ich freue mich total, dass du jetzt hier im Podcast bist und ich auch schon mit dir zusammenarbeiten konnte und auch weiterhin kann. Wir beraten ja gemeinschaftlich Mandanten, wenn es um das Thema Dubai geht und das finde ich natürlich besonders gut, dass du auch noch eine deutsche Steuerberaterin bist. Das findet man ja relativ selten, dass man jemanden hat, der sich mit diesem Thema, dem Steuerrecht und dem Recht, vor allem in Dubai auskennt und dann auch noch deutsche Steuerberaterin ist. Das ist jetzt schon eine Seltenheit. Deswegen freue ich mich besonders, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich will mal den Ball zu dir übergeben. Erzähl doch mal ein paar Worte über dich.
Sehr gern. Mein Name ist Luna Yusuf. Ich bin seit länger oder über 3 Jahren jetzt in Dubai, habe vorher in Deutschland gelebt, bin dort aufgewachsen, studiert, Steuerberaterexamen geschrieben und bestanden und bin vor 3,5 Jahren circa in die VE ausgewandert. Einmal natürlich ist die Nähe zum Strand ganz schön, das schöne Wetter, auch wenn es jetzt ein bisschen zu warm ist, ja, aber das überlebt man, solange man drin bleibt und in den Malls nur spaziert. Genau, und bin beruflich deshalb hier hingekommen, habe angefangen bei einer deutschen Steuerberatungskanzlei hier zu arbeiten, also in der Dubai-Niederlassung einer deutschen Steuerberatungskanzlei, habe dann zuletzt den Steuerbereich dort geleitet für die Golfregion und habe schwerpunktmäßig deutsche Mandanten, deutsche Unternehmer und Unternehmen darin beraten, eben in dieser Region zu expandieren oder auszuwandern komplett aus Deutschland.
Okay, was heißt heiß? 45 Grad oder wie muss man sich das vorstellen?
Mindestens 45 Grad, würde ich sagen.
Ja, das ist natürlich herausfordernd. Ich quäle mich schon mit meinen 28 Grad und meiner Klimaanlage hier rum, aber gut, im Winter wirst du dann auf jeden Fall stark beneidet, glaube ich.
Ja, genau. Also der Winter ist wirklich super schön. Man hat durchgehend super schönes Wetter, vielleicht 6 Monate lang im Jahr. Und dafür ist der Sommer schon sehr extrem. Daher, man muss eigentlich in der Zeit flüchten nach Europa und dann ab September, Oktober wieder hinkommen.
Genau, vielleicht bevor wir zu den Steuern in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen und auch das Thema Unternehmensgründung, Immobilien und so weiter ansprechen, vielleicht mal abseits vielleicht von den Steuern, was für Vorteile bietet denn Dubai und auch die Vereinigten Arabischen Emirate deutschen Unternehmer, Unternehmerinnen mal abseits von den Steuern?
Also das ist, man hat durch eine Gesellschaft in Dubai nochmal Zugang zu einem ganz neuen Markt. Ja, einmal die Middle East Region natürlich, aber auch Nähe zu Afrika, ein Standort, mit dem man eben super gut andere Märkte erreichen kann, sowohl mit Waren als auch mit Dienstleistungen. Man hat vereinfachte Verfahren hier vor Ort, was die Gründung angeht, was die Aufenthaltsgenehmigung angeht, Zollbefreiungen, Steuerbefreiungen auch. Und das alles erleichtert es natürlich dem Unternehmer, seine Gesellschaften aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln und eben auch zu expandieren, nicht nur innerhalb Europas, nicht nur innerhalb von Dubai, sondern eben globaler.
Du kennst das jetzt ja aus Deutschland, da sagen ja viele, das ist super bürokratisch, was das Steuerrecht angeht, aber auch so, was Gesellschaftsgründung angeht, irgendwelche Register und so. Kannst du da mal so einen Vergleich ziehen zu dem, was du da jetzt in Dubai erlebst? Ist das wirklich bei uns so kompliziert und in Dubai so einfach oder wird das auch ein bisschen übertrieben? Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man sich das so vorstellen muss, die Bürokratie dort?
Gerne. Also es ist definitiv weniger komplex, als es in Deutschland ist. Und das hat verschiedene Gründe. Einmal, dass man das Ganze natürlich investorenfreundlich gestalten will. Das Land lebt von Experts, von ausländischen Investoren, davon, dass die Leute eben hier hinkommen und ihre Gesellschaften gründen, Mitarbeiter einstellen und so weiter. Ja, davon lebt eben dieses Land. Es gibt hier, also die Einheimischen sind lediglich 10% der Gesamtbevölkerung. Und das bedeutet, es ist extremst wichtig, dass man diese Investoren hier hinholt und auch hier behält. Daher wird alles viel einfacher, ist einfacher gestrickt und wird einfacher angeboten, damit man eben diese Probleme nicht bekommt. Ja, dass die Leute sagen, das ist mir alles hier viel zu komplex, viel zu lang. Das bedeutet, eine Gründung kann man innerhalb einer Woche vielleicht finalisieren. Ginge auch schneller. Ja, es kommt immer darauf an, natürlich wie oft, wie schnell der Mandant die ganzen Dokumente zur Verfügung stellt, wie die Arbeitsbelastung bei den Behörden aussieht und so weiter. Aber es ist alles super schnell. Und das ist der Vorteil. Zudem ist das Land auch super neu. Also die Vereinigten Arabischen Emirate existieren seit circa 50 Jahren. Und deshalb kann man das natürlich auch nicht mit einem Land oder mit einer Region wie Europa vergleichen, die eben seit viel länger agiert und viel länger
Da gibt es keine Urteile des Reichsfinanzhofes, die man irgendwie noch berücksichtigen muss bei den Gestaltungen.
Es gibt überhaupt keine Urteile. Es gibt keine Rechtsprechung, keine Urteile. Ich meine, ab und zu entscheidet das Gericht hier etwas, aber das ist auch nicht anwendbar auf andere Fälle in vielen Situationen. Und das macht es natürlich für den Berater etwas schwieriger. Aber ich glaube, das meiste, was hilft, ist Erfahrung. Und je erfahrener man ist, desto mehr erlebt man und weiß, wie es in der Praxis eigentlich abläuft. Also das größte Problem ist hier, dass vieles in den Büchern steht und auch im Internet. Aber was man dann wirklich machen muss, um eben diese Gesellschaft gesetzeskonform und auch steueroptimiert aufzusetzen, das kann einem ChatGPT oder Google wahrscheinlich nicht sagen. Daher ist es da super wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der das schon mehrmals gemacht hat, weil nur das garantiert einem, dass es klappt.
Vielleicht gehen wir da nochmal gerade drauf ein, Thema Unternehmensgründung. Wie macht man es denn? Also was muss man beachten? Welche Gesellschaftsformen gibt es vielleicht? Und was sind so die häufigsten Fehler?
Ja, das ist eine super gute Frage, weil hier ist es so, dass natürlich ganz viele Unternehmensgründungen anbieten. Also es gibt super viele Agenturen, es gibt viele Kanzleien und so weiter, die das mitbegleiten. Meiner Meinung nach ist der erste und wichtigste Schritt, also gemeinsam mit dem Berater zu analysieren und zu prüfen, welche Rechtsform passt zu meinem Vorhaben und welche Aktivitäten passen auch. Also das, was ich vorhabe, kategorisiert man in verschiedenen Aktivitätengruppen und man müsste die richtige Aktivität raussuchen. Das ist alles noch ziemlich simpel und das kriegt der Gründer oder der Unternehmer wahrscheinlich auch selbst hin. Aber eine super wichtige Sache ist das Thema Standortauswahl. In den VAE haben wir einmal die Free Zones, die Freihandelszonen, und wir haben das Mainland, das ist das Staatsgebiet der VAE. Und man unterscheidet da zwischen diesen zwei Standorten, weil das auch steuerliche und rechtliche Implikationen hat, je nachdem, wo man gründet. In Freihandelszonen ist es zum Beispiel so, dass man Zollbefreiungen hat und überhaupt keine Zollgebühren zahlt. Man hat Befreiungen von der Corporate Income Tax, von der neuen Körperschaftssteuer. Und eins der häufigsten Fehler ist, dass die meisten Agenturen mit bestimmten Behörden arbeiten oder mit bestimmten Freihandelszonen und exklusive Partner sind. Das heißt, dass diese Agenturen auch mit diesen Freihandelszonen gründen müssen und deshalb diese Analyse gar nicht betreiben. Das kann halt eben in der Zukunft zu Verlusten führen oder dazu, dass man diese Befreiungen nicht in Anspruch nehmen kann, dazu, dass man falsche Aktivitäten hat und so weiter und so fort.
Sag mal, darf ich dich da mal unterbrechen? Da habe ich direkt meine Rückfrage. Diese Freihandelszonen, da denke ich so ein bisschen dran. Hier in Deutschland gibt es ja diese Gewerbesteueroasen, ja. Grünwald bei München, Monheim bei Köln. Das sind ja meistens so kleine Käfer dann irgendwo in der Nähe von der Großstadt, die natürlich dann, wo die Stadträte da gute Entscheidungen getroffen haben, um einen niedrigen Steuersatz anzubieten, der dann dazu geführt hat, dass sich viele Unternehmen dort niedergelassen haben. Muss man sich das dann auch so vorstellen, dass man dann erstmal mit einem Auto eine Weile fährt, um in diese Freihandelszone zu kommen, in diese Freezone zu kommen, um dann dort da seinen Briefkasten oder sein Büro zu eröffnen? Oder ist das eigentlich alles fließend irgendwie auch recht zentral? Ist das wirklich örtlich dann so getrennt oder kannst du da nochmal kurz zwei, drei Sätze zu verlieren?
Also es ist schon alles super nah beieinander. Ich meine, ich muss sagen, um Dubai komplett einmal zu durchlaufen oder mit dem Auto von Anfang bis Ende Dubais zu fahren, bräuchte man circa maximal eine Stunde. Und das heißt auch, dass alles eigentlich nah beieinander liegt. Aber die Freihandelszonen sind spezielle Zonen. Viele von denen haben auch Gates, also die sind auch abgetrennt von dem Rest, von dem Staatsgebiet, damit man eben erkennt, okay, ab dieser Schranke sozusagen bewegt man sich in einer Freihandelszone. Und das ist super wichtig, damit man kontrolliert, welche Waren gehen wirklich, werden importiert, welche Waren gehen ins Staatsgebiet und so weiter. Das heißt, es ist schon nah beieinander. Ja, es hat nicht die Größe Deutschlands, aber das sind Gebiete, die vom Staats, vom Mainland getrennt liegen.
Ich hätte noch eine andere Frage zu den Gesellschaftsformen. Da hast du ja gesagt, man muss so ein bisschen unterscheiden, welche Aktivität man eigentlich machen will, ja. Und üblicherweise liest man ja von der LLC als Rechtsform, die ja dann wahrscheinlich eher so mit unserer Kapitalgesellschaft, also GmbH, zu vergleichen ist. Ist das so die passendste Rechtsform? Also ich sag mal, aus meiner Sicht gibt es ja so zwei große Ansatzpunkte, um nach Dubai zu gehen. Das eine ist vielleicht Vermögen dorthin zu bringen, um dann lieber dort verwalten zu lassen als in Deutschland, wo man vielleicht Sorge hat, dass irgendwann eine Vermögenssteuer kommt oder einem das weggenommen wird, ja. Und die andere Variante ist ja, dass man vielleicht sagt, ich will da jetzt ein Geschäft aufbauen, ich will da Umsätze erzielen, ich will vielleicht, wenn ich Online-Händler bin, meine Umsätze auf den Marktplätzen dort in der Region eben über eine Gesellschaft dort vor Ort haben. Wäre für beide diese Varianten die LLC dann die richtige Rechtsform? Oder gibt es da, kannst du da vielleicht schon ganz konkret sagen, hey, nee, in dem Fall ist es eigentlich eher das, oder da sollte man über diese oder jene Rechtsform noch nachdenken?
Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Rechtsformen. Die beliebteste ist die LLC. Also eine Kapitalgesellschaft vergleichbar mit der deutschen GmbH. Die empfiehlt man auch in der Regel für eben aktive Unternehmen, Unternehmen, die wirklich hier aktiv sind und Dienstleistungen oder Waren erbringen wollen. Aber wenn es um das Thema Vermögensschutz geht, Nachfolgeplanung, empfiehlt sich ganz oft auch die Family Foundation, also die Familienstiftung. Das hat einige Vorteile. Der Gründungsprozess ist etwas komplexer als die LLC. Das kann auch nicht überall gegründet werden. Also das kann zum Beispiel in bestimmten Zonen wie die IFC, ADGM, das sind Freihandelszonen, die das anbieten. Dort kann man das gründen. Das empfiehlt sich aktuell, weil es auch einige steuerliche Befreiungen dafür gibt. Das heißt, wenn man es richtig aufsetzt, bekommt man es hin, dass man eben anstelle von 9% Corporate Income Tax, Körperschaftssteuer, 0% zahlt. Und das, also wenn es um das Thema Vermögensschutz, Nachfolgeplanung geht, dann ist die Familienstiftung schon ganz praktisch hier.
Und wenn man jetzt nehmen wir mal, machen wir ein praktisches Beispiel. Ich habe viele Influencer und Influencer-Kolleginnen, die ganz gut verdienen und die entscheiden sich jetzt, sie wollen nach Dubai auswandern. Wir haben das Thema Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung und so weiter ja schon mal in einer Folge besprochen. Das muss man natürlich beachten, aber nehmen wir mal an, die Sachen sind geklärt und man ist jetzt dann mit seinem Köfferchen und geklärtem Steuersachverhalt dann am Airport angekommen. Wie ist es bei den Dienstleistern? Weil die haben dann irgendwo in Dubai vielleicht ein Apartment und brauchen ja auch dann eventuell eine LLC oder eine andere Rechtsform, wo sie dann ihre Social-Media-Aktivitäten oder andere Dienstleistungen machen können. Wie streng werden, sag ich mal, die Leute überwacht? Wird dann geschaut, sind die dann wirklich in der Free Zone drin? Haben sie da ihr Büro und arbeiten sie auch da? Oder ist es auch so ein bisschen wie bei Grünwald? Grünwald, dass ja da schon viele Briefkästen sind, aber wo die Leute dann letztendlich wirklich ihre Geschäfte tätigen, das wird in den Free Zones auch nicht so wirklich überwacht. Wie ist denn da die Praxis?
Praxis ist, dass es tatsächlich so gut wie gar nicht überwacht wird, es sei denn, es gibt bei der Gründung zum Beispiel ist es so, dass man für die Eröffnung eines Bankkontos einmal einen Besuch bekommt von der Bank, damit man sieht, okay, da ist tatsächlich eine Person, da ist tatsächlich jemand, der ein Business betreibt. Also an bestimmten Zeitpunkten oder für bestimmte Dinge gibt es Kontrollen, aber in der Regel ist es so, dass man komplett in Ruhe gelassen wird und vor allem die Free Zones selbst kontrollieren das nicht. Das ist für sie auch nicht relevant. Also ich war vor ein paar Tagen in einer Freihandelszone hier in Dubai und da war kein Mensch. Ich habe mich gefragt, wie die Coffeeshops, die dort geöffnet haben, überhaupt überleben, weil Die meisten sind eben Unternehmer, die entweder einen Online-Shop betreiben, vor allem diese einen Free Zone, oder von zu Hause aus arbeiten können, weil sie Dienstleistungen erbringen, weil sie auch nirgendwo sein müssen. Und genau deshalb gründen sie ja in bestimmten Free Zones und genau deshalb mieten sie nicht ein ganzes Büro an, sondern ein Flexi-Desk zum Beispiel, also ein Schreibtisch in einem Großraumbüro, der denen auch nicht zugewiesen ist. Ja, den kann jeder nutzen, aber wenn sie das nutzen wollen, hätten sie die Möglichkeit. Und das wird schon ganz oft, vor allem bei Einzelunternehmern, in Anspruch genommen. Daher, es gibt kaum Kontrollen und es ist schon ein sehr gängiges Modell.
Wenn man jetzt auswandert und vielleicht sich überlegt, okay, ich will jetzt nicht vielleicht mein ganzes Leben in Dubai verbringen oder will auch mal vielleicht den Sommer weg. Wie ist es da mit anderen Rechtsformen? Ist es in der Praxis auch üblich, dass zum Beispiel amerikanische LLCs genutzt werden, ja, die dann als Personengesellschaft aufgesetzt werden und dementsprechend dann, wenn man sich in Dubai aufhält, dann auch in Dubai in der Free Zone dann ohne Steuern geführt werden? Oder sind es doch die meisten, die dann wirklich, ja, sag ich mal, eine Rechtsform der Vereinigten Arabischen Emirate nutzen?
Die meisten gründen hier tatsächlich, damit sie auch die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Weil die Aufenthaltsgenehmigung ist hier meistens entweder an ein Arbeitsverhältnis geknüpft oder darin, dass man als Investor eben diese Gesellschaften gründet und Business betreibt. Oder eben andere Themen wie das Rentnervisum, Freelancervisum und so weiter. Deshalb ist es so, dass die meisten, die hier hinkommen, entweder einen Job finden und darüber ihre Aufenthaltsgenehmigung bekommen oder eben die LLC. Es kann aber auch ein Sole Establishment sein, also ein Einzelunternehmen. Es kann eine LLC im Mainland sein, es kann aber auch eine Free Zone Company sein. Die Free Zone Company ist auch eine Kapitalgesellschaft, aber eben in einer Freihandelszone. Also es kommt nicht auf die Rechtsformwahl an, sondern darauf an, dass man nur mit einer lokalen Gesellschaft oder mit einem lokalen Arbeitsverhältnis dass die Erlaubnis bekommt, sich hier zu bewegen im Land.
Kannst du da zu dem Visum vielleicht gleich noch, wenn wir da bei dem Thema gerade sind, etwas mehr sagen? Weil ich erlebe das zumindest in meiner Beratungspraxis immer mehr, dass doch viele Unternehmer den Wunsch danach haben, weil sie sich dann auch die Frage stellen mit den Sanktionen, die da jetzt bei Konflikten immer schnell verhängt werden, ob sie denn mit ihrem deutschen Pass allein zukünftig noch sicher sind oder ob sie nicht vielleicht auch Vorsorge treffen sollten, um sich eben in anderen Ländern noch ein Visum eben zu besorgen. Und da ist ja auch ein gängiges Modell zu sagen, ich habe in Dubai eine Firma und allein dadurch, dass ich in Dubai diese Firma habe, bekomme ich eben auch ein Visum, was mich dann für einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit verschafft, da eben einzureisen und auszureisen und so weiter. Das würde mich nochmal interessieren. Wie lange gilt dann so ein Visum und was sind die Voraussetzungen, um das wirklich zu erhalten und für wie sicher ist das, ja, dass das dann auch bestehen bleibt und so weiter?
Also ich kenne keinen Fall, in dem es sei denn, man wurde, man hat irgendwelche Strafen bekommen oder hat irgendwelche Criminal Cases hier. In den Fällen kann es schon sein, dass einem die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wird und man ausreisen muss. Aber sonst habe ich es nie erlebt, dass irgendwer die Genehmigung entzogen bekommen hat. Es gibt verschiedene Arten von Aufenthaltstiteln sozusagen. Ja? Es gibt einmal das Investorenvisum. Das heißt, ich gründe hier etwas oder ich investiere in ein Projekt und bekomme dieses Visum, was 2 Jahre lang gilt. Oder das Arbeitsvisum, was auch 2 Jahre lang gültig ist. Eine Alternative dazu, was vielleicht auch sehr interessant sein kann für diese Unternehmer, die du ansprichst, Christian, ist das Golden Visum. Das Golden Visum gilt 10 Jahre lang. Und die Voraussetzungen, es gibt verschiedene Voraussetzungen, das heißt, es gibt verschiedene Wege, wie man daran kommen könnte. Aber ein Weg ist, dass man sich über die eigene Gesellschaft anstellt, als Geschäftsführer, als Sales-Mitarbeiter, was auch immer. Die Bezeichnung ist nicht so wichtig. Und man muss sich ein Gehalt jeden Monat in Höhe von 35.000 Dirham auszahlen. Das sind so circa 8.000 bis 9.000 Euro. Wenn man sich das auszahlen lässt, hat man die Möglichkeit, dieses Golden Visum zu beantragen. Und das Schöne daran ist, dass es 10 Jahre lang gültig ist. Dadurch hat man 10 Jahre lang Ruhe. Wie gesagt, in den allermeisten Fällen kommen auch nie irgendwelche Probleme auf. Und damit ist man eigentlich ziemlich safe.
Gibt es denn eigentlich weitere Restriktionen? Ich habe da mal, Fabian hat vorhin diesen Fall gemacht, du kommst mit deinem Köfferchen als Influencer an und dann habe ich gelesen oder zumindest ich habe das mal bei TikTok gesehen, dass man da eben als Influencer auch verschiedenste Verpflichtungserklärungen gegenüber der Regierung unterzeichnen muss, dass man regierungsfreundlich nur berichtet. Ist da was dran? Also gibt es sowas wirklich? Oder weißt du davon?
Also ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Gerüchte sind, vielleicht stimmt das bei bestimmten Followeranzahlen, bei einer bestimmten Followeranzahl, aber ich habe tatsächlich nichts davon erfahren.
Okay.
In der Praxis.
Man sollte nicht alles glauben, was man bei TikTok sieht, ja. Das
ja. Ja, vielleicht nochmal auf die Steuern. Also wir haben praktisch angesprochen, es gibt die Körperschaftssteuer, die beträgt, glaube ich, 9% und die ist eben praktisch umgehbar, wenn man eben in der Free Zone dann sein Unternehmen gründet und führt. Und gibt es sonst noch irgendwelche Steuern? Weil du hast es angesprochen, wenn man jetzt um die 8.000, 9.000 Euro umgerechnet an Gehalt zahlt, das ist ja eigentlich fast egal, weil ich brauche ja eigentlich keine Betriebsausgaben, wenn ich in der Free Zone sitze, weil ich muss ja keine Steuern sparen dann auf Ebene des Unternehmens. Und wenn ich wirklich dann ausgewandert bin und auch den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe, habe ich auch keine Einkommensteuer. Das heißt, ich überweise mir im Prinzip in der Praxis von meinem Unternehmenskonto auf mein Privatkonto dann das Gehalt, aber es geht egal wo nichts irgendwie an Steuern weg oder es gibt auch keine Steuerersparnis, weil ich eben keine Steuern zahle. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, du hast es definitiv richtig verstanden mit der Einkommensteuer. Es gibt gar keine Einkommensteuer. Ich hoffe, dass das auch nie kommt, weil es wurde jetzt letzte Woche angekündigt, dass es im Oman eingeführt werden soll. Wir wissen noch nicht, in welcher Höhe, aber das ist meistens kein gutes Zeichen, weil wenn ein Land damit beginnt, dann heißt es in der Regel, dass alle anderen auch damit ziehen. Ich hoffe, dass das nicht kommt, aber das werden wir sehen. Also eine Einkommenssteuer gibt es nicht und das ist eben ein Weg, der einem ermöglicht, die Körperschaftssteuerbelastung zu reduzieren, dass man eben den Geschäftsführer oder die Mitarbeiter oder die Gesellschafter zahlt, ein monatliches Gehalt auszahlt für ihren Dienst und das eben so hoch ansetzt, wie es geht. Und in den Freihandelszonen ist es so, dass man grundsätzlich die Möglichkeit auf 0% hat, aber nicht alle Aktivitäten sind begünstigt. Das heißt, nicht mit allen Aktivitäten kann man davon profitieren. Und nicht in allen Freihandelszonen. Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, wo gründe ich, was ist meine Businessaktivität und fällt diese Businessaktivität unter den begünstigten Aktivitäten nach dem Körperschaftssteuergesetz. Wenn man eben diese 0% bekommt, ist das super, weil dann ist es genau so, wie du es beschrieben hast, auf Unternehmensebene 0%, auf Gesellschafter- oder Mitarbeiterebene auch 0%. Es gibt keine Sozialversicherungsbeiträge, die man abführen muss. Man muss nur eine Krankenversicherung haben and that's it.
Vielleicht kannst du was zu den Kosten von der Krankenversicherung sagen und vielleicht auch noch, was man sonst noch so braucht. Also was sind so die monatlichen Lebenshaltungskosten? Vielleicht gerade so ein Praxisbeispiel, wenn man so eine Standardwohnung irgendwie mietet, wenn man sich noch selbst krankenversichern muss. Mit was muss man so rechnen? Also ich kann mir vorstellen, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Geld brauche, wie jetzt, wenn ich in Halle an der Saale oder irgendwo anders sitze.
Ich glaube, das ist sogar teurer als in Freiburg, Fabian.
Das weiß ich, die Freiburg ist schon sehr teuer, aber vielleicht kannst du da mal so einen Überblick geben, was kostet so eine Krankenversicherung, was kostet so eine Wohnung etc.
Also vielleicht mal angefangen bei der Gründung. Bei der Gründung ist es so, dass man mit Kosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro rechnen kann, je nachdem wie man gründet, wie viele Gesellschafter, wer der Gesellschafter ist. Ist es eine juristische Person oder eine natürliche Person, weil das den Aufwand natürlich auch ändert. Dann das Thema Miete. Es kommt hier in Dubai immer darauf an, wann man mietet und wo man mietet. Ich habe zum Beispiel vor 3,5 Jahren meine Wohnung für 75.000 Dirham im Jahr gemietet. Das sind, das müsste ich kurz ausrechnen.
So 18.000 Euro etwa, ne?
Ja, Fabi ist immer hier der Rechenmeister bei uns im Podcast. Du musst nichts ausrechnen, der macht das immer parallel. Das geht mir auch immer so.
Sehr gut, genau 18.000, ja, perfekt. 18.000 Euro im Jahr und heute zahlt man für die Wohnung 40.000 Euro im Jahr. Es hat sich verdoppelt innerhalb von circa 3 Jahren.
Mietpreisbremse gibt es aber wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, die gibt es auf jeden Fall nicht hier, im Gegenteil. Also wenn es dem Mieter nicht passt, ja, dann hat er vielleicht 12 Monate Zeit, wenn er Glück hat, und dann muss er raus und sich was Neues suchen. Das ist hier eher die Regel. Gelungen zum Mietrecht sind eher auf Seiten der Investoren und nicht gerade mieterfreundlich. Also genau das Gegenteil von Deutschland wahrscheinlich aktuell. Das macht es für die Investoren super attraktiv, weil sie sich denken, okay, ich bin da nicht an irgendeinen Vertrag gebunden. Wenn die Wohnung mehr wert ist, kann ich das innerhalb von 12 Monaten auch realisieren und muss da nicht abwarten. Aber genau, das heißt, die Wohnung oder die Wohnkosten kommen darauf an, wo man mietet, aber man rechnet in der Regel mit 1.000 bis 3.000 Euro pro Monat warm für eine 1-2-Zimmer-Wohnung. 1-2-Zimmer heißt One Bedroom or Two Bedroom. Also das Wohnzimmer, anders als in Deutschland, zählt nicht als Zimmer, sondern man geht immer nach den Schlafräumen.
Okay, also günstig ist es nicht, ja. Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus? Was muss man da so rechnen?
Man kann da zwischen 100 und 500 Euro im Monat zahlen. Kommt drauf an, was man alles inkludieren möchte. Ich habe eine super gute internationale Krankenversicherung, die mich weltweit, worüber ich weltweit versichert bin, außer in Amerika. Ich weiß nicht, warum Amerika immer ausgeschlossen ist. Aber ich zahle dafür 300 Euro. Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay, das ist dann überschaubar. Gibt es denn sonst noch weitere Kosten außer Krankenversicherung, Miete, Gründungskosten, die man beachten muss, laufende Abgaben? Gibt es eine GEZ, einen Rundfunkbeitrag in Dubai? oder was man sonst noch beachten sollte?
Noch nicht, das haben wir noch nicht. Man zahlt für Strom und Wasser vielleicht in einer 2-Schlafzimmer-Wohnung 200 Euro im Monat, wenn es hochkommt, also 100 bis 200 Euro im Monat. WLAN 50 Euro im Monat. Dann natürlich das Thema Auto, weil man kann hier super schlecht mit Bus und Bahn fahren. Es gibt nur, ich glaube, insgesamt 8 Stationen in ganz Dubai für die Bahn. Aber Taxikosten sind super günstig. Also es ist vielleicht ein Viertel der Kosten, die man in Deutschland zahlen würde. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Spritkosten viel günstiger sind. Also ich tanke mein Auto für 30 Euro voll. Und das ist schon ganz angenehm.
Davon träumt man in Deutschland.
Ja.
Ich hätte noch auch noch mal eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen kritisch ist. Ich erlebe auch viele, die so Angebote auch so bei Social Media ganz toll anpreisen, dass es ja ein super Investment wäre, in Dubai Immobilien zu kaufen. Und da wird eben auch ausgerechnet, dass die Mietrendite bei 9% ist, ja, also du kannst, oder 10, ja, das heißt, du kannst mit 10-mal Miete eigentlich deinen Kaufpreis schon wieder drin haben, und das klingt natürlich für deutsche Investoren ganz fantastisch, wo man hier eher so irgendwie froh ist, wenn man 2-3% Mietrendite bekommt. Da stelle ich mir allerdings so ein bisschen die Frage, also erstens habe ich gehört, dass man jetzt als Ausländer auch gar kein richtiges Land erwerben darf. Und zweitens hätte ich so ein bisschen auch Bedenken, du hattest ja vorhin auch gesagt, so richtig Urteile gibt es eigentlich nicht. Hat man denn überhaupt gute Karten, seine Rechte durchzusetzen, wenn der Bauträger oder die sich so nennen, das dann vielleicht doch nicht hinbekommen und so? Kannst du da nochmal vielleicht ein paar Worte zu verlieren, weil das finde ich auch super spannend, das Thema.
Also als Ausländer hat man schon die Möglichkeit, Land und Wohnraum zu erwerben. Es ist auch kein Nießbrauchsrecht, das man kauft über 100 oder 50 Jahre, sondern man hat tatsächlich das Eigentum daran. Und viele haben so die Sorge, dass der Scheich morgen irgendwie entscheidet, so, du bekommst deine Wohnung nicht und die nehme ich dir weg. Die Frage ist, warum sollte das passieren? Und wie realistisch ist diese Vorstellung?
Muss man eigentlich mehr Angst vor Frau Wagenknecht haben, ja, als aber gut, das ist
nur so. Das ist der Scheich, der auf der Palme in seiner Villa gerade chillt und wahrscheinlich überhaupt keinen Gedanken daran verliert. Ob das vorkommt, ja, das kann keiner wissen, was in Zukunft passiert, aber man kann auf jeden Fall Eigentum erwerben. Ich kenne auch keinen Fall, in dem das problematisch wurde oder in dem der Staat versucht hat, einem Eigentümer das wegzunehmen. Das einzige Problem oder das einzige Risiko, was man hat, ist natürlich mit den Bauträgern. Das Thema, welchen Bauträger wähle ich aus, wer ist wirklich zuverlässig, hat schon fertige Projekte, weil diese Renditen bekommt man meistens nur dann, wenn man Off-Plan-Immobilien kauft. Off-Plan bedeutet, dass die Immobilien überhaupt noch nicht entstanden sind, also die sind noch nicht gebaut worden, sondern das ist ein Plan, der wurde vorgestellt, die Einheiten wurden verkauft und dann zahlt man dafür eben viel weniger als nach 5 Jahren oder 4 Jahren in der Regel. Ja, aber das weiß man auch nie. Ich meine, zu Corona-Zeiten waren die Immobilien hier nichts mehr wert, weil 80% der Experts rausgeflogen sind. Und ein Beispiel ist nochmal meine Wohnung. Der Eigentümer hat das für 1,7 Millionen gekauft. Heute ist es das doppelte Wert nach 3 Jahren. Das heißt, es gibt schon höhere Renditen als in anderen Ländern, aber es gibt auch ein Risiko, das damit verbunden ist, weil man bei solchen Off-Plan-Projekten nicht weiß, wie wird die Qualität sein, wird das wirklich fertiggestellt zum geplanten Zeitpunkt, wie sieht das dann aus? Sieht das so aus, wie mir versprochen wurde, oder ist es doch eine Mini-Badewanne anstelle der großen, die versprochen wurde? Und da muss man eben gut recherchieren, gute Makler an seiner Seite haben, die sich mit den Bauträgern auskennen, die wissen, wer seriös ist und wer es eben nicht ist. Es gibt hier einen super großer Bauträger, der jetzt viele Immobilien fertigstellt, die aber in 2021 hätten fertiggestellt sein müssen. Und das ist zum Beispiel ein Bauträger, mit dem wahrscheinlich ganz wenige jetzt noch offline arbeiten würden.
Und könntest du jetzt in so einem Fall zu einem Gericht gehen und sagen, hey, ich will hier Verzugsschaden erstattet bekommen?
Ja, die Frage ist, also wo kein Geld ist, ist auch nichts wieder zu bekommen. Dieser Bauträger hat sich dann insolvent gemeldet und dann hatten die Investoren eben das Problem, dass sie gar nicht dran gekommen sind. Die Frage ist, wer erstattet einem das dann, wenn der Bauträger selber insolvent ist?
Gut, das Problem kennt man natürlich hier auch, ja, in so einem Fall, da hast du recht. Ja. Vielleicht letzte Frage dazu?
Gerne.
Oder die vorletzte, je nachdem, was du jetzt für eine Frage stellst, Christian.
Genau, die letzte Frage meinerseits wäre, vielleicht weil das nochmal zum Thema Immobilien passt, Stichwort Banken. Wenn ich hier in Deutschland eine Immobilie kaufen will oder für mein Unternehmen sozusagen Kapital brauche, um zu wachsen, dann gehe ich zu meiner Bank und führe da ein nettes Gespräch, zeige meine Zahlen vor, meinen Businessplan und hinterlege vielleicht sogar das Grundbuch als Sicherheit und bekomme dann einen guten Kredit ausgezahlt. Gibt es das Bankensystem, funktioniert das ähnlich oder gibt es da Unterschiede?
Ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede, weil man hier Off-Plan-Projekte überhaupt nicht finanzieren kann. Also Off-Plan-Projekte muss man. Es gibt verschiedene Zahlungsziele. Ein Bauträger bietet zum Beispiel an, dass man 50% bei Kauf zahlt und die anderen 50% über die Jahre, bis das wirklich fertiggestellt wird. Aber finanzieren kann man solche Projekte nicht. Man kann nur fertige Projekte finanzieren hier bei den Banken. Und dann muss man als Angestellter ein bestimmtes Gehalt nachweisen können, das mindestens 6 Monate lang bereits geflossen ist. Oder als Unternehmensinhaber muss man eben die Bücher offenlegen und zeigen, hey, ich hatte so und so viele Umsätze, so und so viel Gewinn. Ich bin in der Lage, diese Finanzierung auch in den nächsten 5 oder 10 Jahren zu zahlen. Die maximale Dauer beträgt 25 Jahre. Also 25 Jahre kann man diese Immobilie finanzieren. Und grundsätzlich ist es auch ein gängiges Modell, dass man fertige Immobilien kauft, die über die lokalen Banken finanziert und
Dann habe ich noch eine Frage zu den Kosten. Wir haben jetzt die Gründungskosten im Gründungsprozess besprochen, aber es gibt ja auch dann noch laufende Kosten. Wie weit muss ich auch, wie in Deutschland, eine Buchführung machen und einen Abschluss machen? Und was kostet mich das dann in etwa pro Jahr, wenn ich so eine Gesellschaft führe?
Mhm. Bisher war das Thema Buchhaltung, es wurde sehr stiefmütterlich behandelt, würde ich sagen, weil sich jeder gedacht hat, oh, wir sind in Dubai, hier fragt eh keiner nach, also wofür die Buchhaltung führen. Aber jetzt mit der Körperschaftssteuer ist es schon so, dass man die Jahresabschlüsse für die Körperschaftssteuererklärung braucht. Und wenn man eben keinen Jahresabschluss hat oder einen Jahresabschluss, in dem der Gewinn viel zu hoch angesetzt wird, dann zahlt man auch mehr Steuern. Das heißt, jetzt tut es weh, wenn man keine saubere Buchführung hat. Und daher wurde es immer wichtiger und wichtiger. Für eine Jahresabschlusserstellung inklusive monatlicher Buchhaltung kommt es immer darauf an, welches Volumen die Transaktionen haben, wie viele Transaktionen das pro Monat sind. Aber man kann so zwischen 300 und 600 Euro im Monat rechnen.
Aber das fand ich schon krass, als ich da auch die ersten Gespräche mit dir geführt habe, dass du dann plötzlich anfingst, dass man ja auch eine Buchhaltung nach IFRS machen muss und da ja wirklich auch, so wie man das hier in Deutschland kennt, man da Berichtspflichten hat und die eben auch zu erfüllen sind. Ja, und das keine Kavalierssache ist, so ob ich jetzt meine, auch wenn ich 0% Steuern zahle, ob ich das jetzt irgendwie deklariere oder nicht. Das ist ja wohl auch, so hatte ich dich da zumindest verstanden, erst eingeführt worden jetzt mit dieser allgemeinen Körperschaftssteuer, dass darauf eben auch Wert gelegt wird.
Genau, also vorher gab es halt für viele Unternehmen gar keinen richtigen Grund, diesen Jahresabschluss zu erstellen, weil die den nirgendwo einreichen mussten. In manchen Zonen ist es so, dass man für die Erneuerung der Lizenz, also wenn man ein Unternehmen gründet, bekommt man eine Handelslizenz, die ein Jahr lang gültig ist und nach diesem einen Jahr erneuert man diese Lizenz, damit man weiterhin kommerziell aktiv kann in den VAE. Und für die Erneuerung haben ganz viele Zonen eben nach diesem Jahresabschluss gefragt, aber viele andere auch nicht. Und daher waren die meisten darauf eingestellt, dass sie überhaupt keine Buchführung brauchen oder wollen, ja, um eben die Kosten zu sparen oder aus anderen Gründen. Und jetzt mit der Körperschaftssteuer ist es zur Pflicht, weil man das auch mit einreichen muss bei der Jahreserklärung, bei der Körperschaftssteuer-Jahreserklärung. Und das muss auch, wie du richtig gesagt hast, Christian, nach IFRS gebucht werden. Aber ähnlich wie in Deutschland erstellt man dann aus diesem IFRS-Jahresabschluss eine Art Steuerbilanz. Und diese Steuerbilanz ist maßgeblich für die Jahreserklärung.
Ja, spannend auf jeden Fall. Vielleicht machen wir nochmal den Fall, wenn man jetzt eventuell sich überlegt, okay, ich möchte in Dubai ein Unternehmen gründen, aber will vielleicht in Deutschland noch die Geschäfte führen oder vielleicht weiter in Deutschland leben. Da gibt es ja auch, sage ich mal, ein paar Probleme. Ich meine, Dubai hat, die Vereinigten Arabischen Emirate haben kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr mit Dubai. Welche, sagen wir, Risiken gibt es, wenn man nicht komplett auswandert, sondern noch so einen Fuß in Deutschland hat?
Ja, ich glaube, die schlimmeren Risiken, und Christian weiß schon direkt, was ich meine, sind die aus deutscher Sicht, aus deutscher steuerlicher Sicht. Aus VAE-Sicht ist es so, dass man sagt, okay, man hat dann den Ort der Geschäftsleitung nicht mehr in den VAE, trotzdem aber den Sitz, und das begründet eben die unbeschränkte Steuerpflicht. Das bedeutet aber, dass alles, was dieses Unternehmen weltweit erwirtschaftet, also es gilt das Welteinkommensprinzip, und dann muss man schauen, welche Steuern, die in Deutschland gezahlt werden, hier angerechnet werden können. Das hat noch keiner ausprobiert, weil es die Körperschaftssteuer erst seit Mitte 2023 gibt. Die erste Körperschaftssteuererklärung wird jetzt im Juli bis Dezember eingereicht für die Unternehmen, die davon betroffen sind. Und 90% der Unternehmen werden erst in 2025 die erste Jahressteuererklärung einreichen. Und dann können wir gerne eine weitere Folge planen und dann erzähle ich euch mehr aus dem Nähkästchen.
Ja, Fabian, aber aus deutscher Sicht, wir haben das ja wirklich auch schon oft aufgegriffen. Ich habe auch gerade mal geguckt, Folge 44 zum Beispiel. Aber wir werden das jetzt natürlich nochmal anreißen. Das ist wirklich auch teilweise leichtsinnig, glaube ich, wie viele da unterwegs sind. Also einfach mal schnell eine Dubai-Firma gründen und dann den Geschäftspartnern sagen, hey, ich habe hier eine neue Firma, bezahl mich doch über diese Firma, das läuft dann schon. Das große Problem ist natürlich, dass das deutsche Steuerrecht eben nicht nur daran anknüpft, ob man eben eine Gesellschaft in Deutschland hat, sondern entscheidend ist, wo man die Geschäfte führt. Und wenn man also jetzt hier weiterhin in Deutschland sitzt oder tätig ist, ja, aus dem Arbeitszimmer, rein theoretisch aus dem Kinderzimmer, da die Geschäfte führt von seiner Dubai-Firma, dann ist diese Firma im vollen Umfang in Deutschland steuerpflichtig, ja. Und alles, was da passiert, müsste man eben auch in Deutschland melden, deklarieren, die Steuern abführen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Meldepflicht nach der Gründung von solchen Gesellschaften, dass man einfach dem Finanzamt Bescheid gibt. Ich habe hier so eine Firma gegründet, und allein wenn man das nicht macht, ist das schon ein Straftatbestand. Ja, also da ist das deutsche Steuerrecht relativ hart. Und wenn man das so manchmal sieht, so auf Social Media, wieder so manche flexen mit den Firmen, da bin ich dann doch schon so immer so ein bisschen skeptisch und denke mir, ob das alles gut durchdacht ist. Aber naja, also das muss man auf jeden Fall warnend hinzufügen, ja, dass das eben nicht so einfach ist. Und man könnte das natürlich umgehen, indem man drüber nachdenkt, okay, gibt es vielleicht einen Geschäftsführer vor Ort, den ich einsetzen kann, dass ich nur der Gesellschafter bin von der Firma, dann müsste ich gegebenenfalls nur die Ausschüttungen besteuern. Aber auch da gibt es natürlich viele Fragestellungen, Hinzurechnungsbesteuerung und so weiter, die man da beachten sollte. Ja, wenn die Gesellschaft dann halt nicht keine aktive gewerbliche Tätigkeit hat, sondern nur Vermögensverwaltung betreibt, ist man auch wieder dabei, dass man eigentlich sagen muss, okay, ich habe hier gar keine Abschirmwirkung und obwohl ich da einen Geschäftsführer in Dubai einsetze, muss ich trotzdem, solange ich als Gesellschafter in Deutschland eben lebe, hier die Gewinne versteuern. Also es ist nicht trivial und man sollte da auf jeden Fall sehr aufpassen.
Ja, und das ist wirklich, das höre ich ganz oft. Ich bekomme oft Anfragen, hey Luna, ich würde gerne eine Dubai-Gesellschaft gründen, weil ich gehört habe, es gibt da einige Steuervorteile, die man nutzen kann. Ich meine, 9% ist immer noch besser als 30%. Was kann man da machen? Es ist halt sehr schwierig, wie Christian das gesagt hat, wenn man weiterhin in Deutschland lebt und einen Wohnsitz hat, weil diese Gesellschaft muss hier wirklich Substanz auch haben, damit sie überhaupt anerkannt wird. Und das ist in aller Regel schwierig, auch wenn man sagt, ich stelle einen lokalen Geschäftsführer vor Ort, dann muss man aufpassen, okay, welche Vollmachten hat der Geschäftsführer? Was darf er denn tun? Wie stelle ich ihn ein? Wie sieht der Arbeitsvertrag aus? Wie viel zahle ich ihm monatlich? Wie wickelt man das hier steuerlich alles ab? Wie registriert man denn das Unternehmen? Wie registriert man den Mitarbeiter? Und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man wirklich immer gut durchdenken und vorab prüfen lassen. Und deshalb ist es super wichtig, sich vorher steuerlich beraten zu lassen. Nicht einfach zu irgendeiner Agentur laufen, sagen, hey, ich hätte gerne meine Firma mit dem Namen XY. Und dann hat man schon so Glücksgefühle, weil man jetzt eine ausländische Gesellschaft hat. Und dann heißt es am besten LLC oder FZCO. Dann hört sich das ganz cool an. Lieber doch vorher einmal eine Beratungsstunde bei einem Steuerberater zahlen, bevor man eben diese 10.000 bis 20.000 Euro investiert und das am Ende überhaupt nichts bringt.
Die Wegzugsbesteuerung, Fabian, das ist ja noch das nächste Thema, ja, wenn die Influencer aus Deutschland wegziehen, das würde dich bestimmt auch stark daran hindern, über diesen Schritt nachzudenken, oder?
Ja, gut, da muss man halt eine GmbH und KKG über die GmbH setzen oder eine Familienstiftung. Ja, irgendwie kommt man da schon drum rum, aber klar, das ist natürlich die Frage. Ich habe jetzt nicht vor, aktiv nach Dubai auszuwandern, war mal da, aber nur zum Urlaub, um mir das mal anzuschauen, ja, wie sehr, sehr imposant, ja. Und ich glaube, von der Geschwindigkeit können sich die Deutschen da noch einiges abschneiden. Aber ich glaube, dass viele, das glaub, kam jetzt ganz gut im Podcast raus, auch alles so ein bisschen unterschätzen. Also es ist nicht so, dass man da schnell eine Gesellschaft gründet und dann macht man da seine Geschäfte und zahlt keine Steuern mehr und hat sonst dann nie wieder irgendwelche anderen Probleme. Da muss man sich schon überlegen, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, wie stellt man sein Unternehmen auf, wie macht man die Verträge und so weiter und so fort. Aber da, Christian, ja, ich weiß gar nicht, ob man das ja hier schon verraten darf, aber hast du mit Luna ja jemand an deiner Seite, die vielleicht sogar in Deutschland dann mal ein paar Beratungsstunden dann leisten wird in Zukunft?
Genau, so ist ja der Plan, ja. Also wer da sich noch näher informieren will, jetzt mache ich mal Eigenwerbung hier, ja,
steuerberaten.de. Sei der gegönnt, Christian.
Sehr nett, ja. steuerberaten.de/Dubai, ja, da kann man einfach mal schauen, da sieht man Luna und mich und man kann da auch, wenn man will, uns kontaktieren und dann sagen, hey, lass uns mal genau über das Thema sprechen und schauen, wie ihr uns da helfen könnt, ne? Weil das ist schon, also wir haben jetzt über die eine Sache gesprochen, dass die Firma nicht in Deutschland steuerpflichtig wird, aber es gibt, wie gesagt, die Wegzugsbesteuerung, wenn man dann tatsächlich sich entscheidet, ich will aus Deutschland wegziehen, dann ist eine hohe Steuer zu zahlen, wenn man hier noch GmbH-Anteile hat, aber Fabian hat es schon angedeutet, eigentlich ist das eine dumme Steuer, weil die lässt sich dann doch relativ leicht wieder umgehen durch ein paar Maßnahmen, kann man dann schon schauen, dass das Vermögen weiterhin in Deutschland bleibt und eben nicht dieser Wegzugsbesteuerung unterfällt oder vielleicht findet man sogar eine Lösung, wo man trotzdem zukünftig die über einen Nies braucht, die Ausschüttung bekommen kann und so weiter. Also es gibt schon viele echt spannende Möglichkeiten da zu gestalten und das sollte man sich nicht nehmen lassen und vielleicht auch nur, um es nochmal abschließend zu machen, hat man natürlich noch das Thema, wenn man jetzt ein laufendes Unternehmen in Deutschland hat und man will Teile davon auf eine Gesellschaft im Ausland übertragen, gibt es auch das Stichwort Funktionsverlagerung oder Entstrickung, ja, das sind dann auch Hürden, die sich einem da stellen und da kann man eben auch genau schauen, erstens, was kommt da vielleicht für eine Steuer, kann man die vermeiden, was ist die beste Wahl und genau das bieten wir halt gern an.
Sehr gut. Ja. Also ich fand es einen sehr, sehr spannenden Einblick. Ja, und ich glaube, es kam auch raus, dass man nicht so blauäugig da einfach mal so eine Gesellschaft gründen sollte und dann hoffen, dass alles gut geht, sondern man sollte sich eben vorab dann auch beraten lassen. Luna, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst in der Sei doch nicht besteuert Dubai-Edition heute mal.
Ich danke euch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Uns auch. Und wer den Podcast noch nicht abonniert hat, gerne nachholen, gerne auch eine Bewertung dalassen. Und dann vielen Dank nochmal, Luna und Christian. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Ja, gewohnte Zeit. Und dann wünsche ich euch allen noch eine gute Woche und dann bis dann.
Vielen Dank.
Genau, wünsche ich euch auch. Danke, tschüss.
Ciao, ciao.